SRF 3.
Entscheidendes Gefecht in Mosul. Was passiert mit der Zivilbevölkerung in der irakischen Millionenstadt? Der letzte Grund und die Gerichte. Die Baufirma Implenia geht weiter gegen die Stadt Zürich vor. Skepsis gegenüber Banken. Auch Jahre danach sitzt die Finanzkrise den Schweizer Bankkunden offenbar noch in den Knochen. Und das Wetter. Heute bewölkt und gebietsweise Regen. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und nur lokal nass. 15 Grad. Info 3. Heute mit Patrick Seiler. Seit dem frühen Morgen läuft die Offensive der irakischen Armee zur Rückeroberung der Stadt Mosul, die von der Terrormiliz IS kontrolliert wird. Nina Gigax aus unserer Nachrichtenredaktion.
Laut Angaben des SRF-Korrespondenten in Erbil, rund 40 Kilometer östlich von Mosul, steigen amerikanische Kampfhelikopter auf. Außerdem sei Artilleriefeuer zu hören. Wie genau die Truppen auf die Stadt vorrücken wollen, ist jedoch nicht bekannt. In den vergangenen Tagen hatten sich Truppen auf drei Seiten um Mosul in Stellung gebracht, um die Terrormiliz IS zu vertreiben. Die Stadt Mosul ist die letzte größere irakische Stadt, die noch vom IS kontrolliert wird.
Vielen Dank, Nina. Kurz vor der Sendung habe ich mit der Journalistin Inga Rock gesprochen. Sie kennt Nordirak sehr gut und berichtet für die NZZ aus der Region. Ich habe sie gefragt, wie entscheidend diese Schlacht um Mosul nun ist.
Die ist enorm wichtig, weil Mosul ist die größte Stadt, die der IS kontrolliert. Und es ist auch die Stadt, in der er das Kalifat ausgerufen hat, also seine Herrschaft erklärt hat.
Vom IS ist ja wahrscheinlich erbitterter Widerstand zu erwarten. In der Stadt sollen gleichzeitig etwa 1 Million Leute sein. Auf wessen Seite wird die Bevölkerung stehen und wie wird das überhaupt aussehen, diese Schlacht um Mosul?
Also auf welcher Seite die Bevölkerung steht, ist schwer zu sagen. Es gibt Widerstand in der Stadt. Wir haben in jüngster Zeit vermehrt Berichte über brutale Hinrichtungen von angeblichen Spionen erhalten. Es scheint Rebellion zu geben. Aber wie sich die Mehrheit der Bevölkerung verhält, ist ganz schwer zu sagen. Also es rechnen alle damit, dass der IS Widerstand leisten wird. Es gab auch heute schon Tote unter den Peshmerga-Kämpfern, den kurdischen Kämpfern, die von Osten auf die Stadt vorstoßen. Der IS hat sich in der Stadt eingegraben, hat Sprengfallen gelegt, hat Tunnel gegraben. Also es rechnet niemand damit, dass es einfach werden wird, Mosul einzunehmen.
Und noch einmal zurück zu der Zivilbevölkerung. Wenn sie denn tatsächlich in großen Massen die Stadt verlassen, was verlangen in dieser Hinsicht die Menschenrechtsorganisationen und die UNO von den Kriegsparteien, um die Zivilbevölkerung zu schützen?
Sie verlangen ganz selbstverständlich, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird, dass sie nicht in die Konfliktlinien reingerät. Wir hatten ja in anderen Städten, vor allen Dingen in Fallujah im Westirak gesehen, dass es auch Verhaftungen, Verschleppungen unter der Zivilbevölkerung gab, dass sie nicht versorgt wurde. Und dass dies nicht geschieht, das geschieht im Nordirak bei Mosul, das fordern die Hilfsorganisationen und die UNO.
Was erwarten Sie? Ist das eine kurze Sache oder dauert diese Schlacht nun mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre?
Nein, mit Jahren rechne ich nicht. Aber es ist wirklich schwer zu beurteilen, ob es schnell gehen wird oder ob sich dieser Kampf über lange Zeit oder über Wochen oder Monate hinziehen wird. Das ist das, was viele erwarten. Aber wir haben in der jüngster Zeit gesehen, dass der IS sich dann auch wieder schnell geschlagen gibt, da er doch auf allen Seiten, ob im Irak oder in Syrien, auf der Verliererseite steht im Moment. Insofern ist es wirklich schwer zu beurteilen.
Das waren Auskünfte von Inga Rock. Sie ist Journalistin in Istanbul. Und nun weitere wichtige Meldungen des Vormittags. Noch einmal Nina Gigax.
Auch 9 Jahre nach der Finanzkrise sinkt das Vertrauen vieler Schweizer Bankkunden weiter. Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY ist fast ein Drittel der Kunden im letzten Jahr skeptischer geworden gegenüber dem Bankengeschäft. In Italien, Spanien, Deutschland und Schweden sank das Vertrauen noch tiefer. Und doch, über die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer vertrauen ihrer Hausbank. Dies sind mehr als im internationalen Durchschnitt. Befragt wurden weltweit über 55.000 Bankkundinnen und Kunden, davon 1.500 in der Schweiz. Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ist in Genf offiziell von Bundespräsident Johann Schneider-Ammann begrüßt worden, zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz. Am Nachmittag wird Rebelo de Sousa mit militärischen Ehren auf dem Bundesplatz empfangen. In den anschließenden Gesprächen geht es laut Angaben des Wirtschaftsdepartements um die Europapolitik, Wirtschaft, Bildung und Forschung. Alle hochradioaktiven Abfälle aus Sellafield sind zurück in der Schweiz. Die letzten 4 Behälter sind im atomaren Zwischenlager in Würenlingen eingetroffen. Damit stehen dort nun 7 Behälter. Der Transport von der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield nach Würenlingen sei ohne Zwischenfälle verlaufen, teilt die Zwilag AG mit. Sie ist für den Betrieb der Zwischenlager in der Schweiz zuständig. Seit 2001 werden die radioaktiven Abfälle aus Sellafield und dem französischen La Hague in die Schweiz zurückgeführt. In der Türkei haben Unidozenten eine alternative Hochschule gegründet, als Reaktion auf ihre Entlassung nach dem Putschversuch. Die Alternativuniversität nahe Istanbul nimmt ihren Betrieb heute mit einem Seminar zum Begriff der Meinungsfreiheit auf. Die Regierung von Präsident Erdogan hatte tausende Dozenten entlassen, weil sie ihnen vorwirft, den Putsch von Mitte Juli zumindest ideell unterstützt zu haben. Der Blick an die Börse. Die Daten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.023 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 0,869 gehandelt, der Dollar zu 98,88 Rappen. Das Wetter. Es ist meist bewölkt und im Norden regnet es gebietsweise. Im Osten bleibt es noch meist trocken. Morgen regnet es nur lokal und besonders im Tessin zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt im Norden um 15 und im Süden um 18 Grad.
Info 3 Mittag.
In Zürich gibt es einige markante Gebäude. Den Hauptbahnhof, das Landesmuseum, den Prime Tower. Und zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch das neue Letzigrundstadion. All die Sportanlässe und Open-Air-Konzerte ziehen regelmäßig die Zuschauerscharen in den Letzigrund. Doch der Neubau des Stadions sorgt noch immer für viel Ärger. Und das bereits seit über 10 Jahren. Das Bauunternehmen Implenia fordert noch immer 20 Millionen Franken von der Stadt Zürich und geht damit nun vor Bundesgericht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Ein neues Sportstadion zum Pauschalpreis von knapp 100 Millionen Franken. In etwa so sah der Vertrag aus, den die Stadt Zürich mit dem Baukonzern Implenia im Oktober 2005 unterschrieben hat. Gekostet hat der fertige Bau dann aber mehr. Deshalb fordert Implenia seither rund 20 Millionen Franken zur Deckung von Mehrkosten von der Stadt Zürich. Bislang ohne Erfolg. 2 Zürcher Gerichte haben die Forderung von Implenia bereits ausgeschlagen. Nun zieht der Baukonzern den Fall vor Bundesgericht. Denn es gehe um mehr als um dieses eine Bauprojekt, betont Implenia-Sprecher Reto Arecker.
Die Frage ist, wie weit das Risiko der Planung und daraus entstehende Mehrkosten in der Ausführung beim Totalunternehmer liegen. Das ist eine Frage, die zentral für die ganze Branche ist.
Kurz, wer trägt die Mehrkosten, wenn sich ein Bauprojekt nicht wie geplant umsetzen lässt, sondern wenn während der Bauphase Änderungen am Projekt nötig werden, aus welchen Gründen auch immer? Solche Streitigkeiten kommen bei größeren Bauprojekten regelmäßig vor. Für Implenia ist klar, für die Zitat «Änderungswünsche während der Bauphase» muss die Bauherrin, sprich die Stadt Zürich, aufkommen. Doch Matthias Wiesmann, der Sprecher vom zuständigen Hochbaudepartement, winkt ab. Die Mehrkosten müsse der Baukonzern, der Totalunternehmer, tragen.
Ein Totalunternehmer, der übernimmt die Verantwortung für Planung und Ausführung eines Bauwerks. Wenn er dann nachträglich, wenn es Planungsänderungen gibt, dann plötzlich doch den Kunden in die Pflicht nehmen könnte, dann könnte die Stadt Zürich wahrscheinlich nicht mehr mit Totalunternehmen arbeiten.
Die Stadt Zürich arbeitet nur sporadisch bei großen Projekten mit Totalunternehmungen zusammen. Bei anderen Projekten, etwa dem Bau eines Schulhauses, behält die Stadt hingegen die Fäden der Projektleitung meist selber in der Hand und verteilt nur kleinere Aufträge an externe Firmen. Nun hoffen also beide Parteien im Fall Letzigrund auf einen Grundsatzentscheid des Bundesgerichtes, auf einen Entscheid dazu, wie Mehrkosten bei Bauprojekten zu verrechnen sind. Ganz so grundsätzlich dürfte der oberste Gerichtsentscheid allerdings kaum ausfallen, denn die Antwort wird von Bauprojekt zu Bauprojekt variieren, je nachdem, was genau im Kleingedruckten des Werkvertrages steht. Und diese Verträge füllen meist ganze Ordner.
Info 3 Mittag.
5'000 Menschen haben am Samstag im St. Gallischen Unterwasser ein Konzert rechtsextremer Bands besucht. 5'000 Menschen. Rechtsextreme Konzerte dieser Größenordnungen gab es im deutschen Sprachraum offenbar kaum je in den letzten Jahren. Pikant ist, die Behörden erfuhren erst in letzter Minute vom großen Aufmarsch der Neonazi- und Skinhead-Szene im Toggenburg. Und sie griffen nicht ein. Dominik Meyer.
Erst als die ersten Rechtsextremen im Dorf auftauchten, erst dann realisierten die Gemeinde Unterwasser und der Kanton St. Gallen, beim angekündigten harmlosen Rockfestival handelte es sich in Tat und Wahrheit um ein Rechtsextremen-Konzert. Der St. Galler Sicherheitsdirektor Freddy Fessler bestätigt.
Das Problem ist ja konkret gewesen, dass die Polizei von dem Anlass nichts gewusst hat. Der Anlass war bewilligt gewesen durch die Gemeinde. Und die Gemeinde hat auch nicht gewusst, weil man es ihr nicht gesagt hat, um was für einen Anlass, dass es konkret geht.
Neonazi- und Skinhead-Konzerte im Vorfeld aufspüren, dafür ist der Nachrichtendienst des Bundes zuständig. Dieser gibt sich heute wortkarg. Man habe im Vorfeld von einem Konzert gewusst, sagt der Nachrichtendienst lediglich. Offenbar aber kannte der Nachrichtendienst den Austragungsort nicht. Nicht nur die Behörden wurden überrascht von den 5'000 Rechtsextremen und ihren Sympathisanten aus dem deutschsprachigen Raum. Auch Kenner der Szene sind überrascht, zum Beispiel der Journalist und Luzerner Grünen-Politiker Hans Stutz.
Meine Beobachtung ist die, dass die Skinhead-Szene in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren hat. Dass nun 5'000 Leute mindestens mobilisiert werden konnten, das ist für mich eine ganz, ganz große Überraschung.
Weniger erstaunlich sei, dass die Behörden lange ahnungslos blieben. Säle für solche Konzerte werden üblicherweise unter falschen Angaben gemietet und die Teilnehmer erfahren erst in letzter Minute, wo genau das Konzert stattfindet. Stutz kritisiert aber das Verhalten der Polizei am Samstagabend. Dann zumal sei ja bekannt gewesen, wer da auf der Bühne stehe.
Ich erinnere daran, dass die Schweizer Gruppe Amok, die da aufgetreten ist, wegen Widerhandlung gegen die Rassismusstrafnorm verurteilt worden ist, weil sie den Holocaust leugnet und weil sie auch zur Ermordung von Menschen schwarzer Hautfarbe ausgerufen hat.
Die Polizei hätte einschreiten müssen, sagt Stutz. In St. Gallen aber verteidigt Sicherheitsdirektor Freddy Fessler seine Kantonspolizei.
Dass man jetzt, wenn sie mal läuft, da einfach polizeilich eingreift, das wäre wahrscheinlich nicht sehr vernünftig gewesen. Da hätte möglicherweise zu einer Eskalation von der Situation beigetragen.
Die Behörden hätten die Konzerte wenigstens filmen müssen, erwidert Hans Stutz, um mögliche Rechtsverstöße festzuhalten. Hätte die Polizei handeln können, ohne die Situation eskalieren zu lassen? Regierungsrat Fessler zeigt sich offen für Kritik.
Sicher wird die Kantonspolizei analysieren, ob man in einer vergleichbaren Situation wieder gleich handeln würde.
Das sagt der St. Galler Regierungsrat Freddy Fessler. So viel Info 3 für den Moment. Im Studio für diese Sendung waren Pascal Schmitz und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.